Die erste Ausgabe des Deutschen Reiseradios im Web. Mein Name ist Rüdiger Edelmann. Hallo zusammen. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Nach vielen hundert Sendungen im Radio ist das wieder einmal eine Premiere. Deutsches Reiseradio, das klingt eindrucksvoll und genau das soll es eigentlich auch sein. Ab jetzt gibt es jede Woche eine neue Ausgabe. Zunächst einmal hier auf unserer Internetseite deutschesreiseradio.de, deutschesreiseradio.com, germantravelradio.de und auch germantravelradio.com. Unsere Reiseradioshows sind für alle, die Lust am Verreisen haben und natürlich auch für alle, die beruflich damit beschäftigt sind, Urlaub als Produkt herzustellen und zu verkaufen. Apropos uns, wir, das sind Petra Hartmann und ich, Rüdiger Edelmann. Wir schauen beide auf einige Jährchen Radioerfahrung zurück, Erfahrung als Journalisten, Autoren und natürlich auch Moderatoren, und wir treten an, um Ihnen Urlaubsträume akustisch näher zu bringen und geben Tipps für die Realisierung. Wer mich noch aus dem Radio kennt, den wird es nicht wundern, dass ich mir für die erste Reiseradioshow von vielen ein Ziel in Nordamerika rausgesucht habe. Mein Herz schlägt für Nordamerika und die USA und deshalb statten wir heute einer Stadt einen Besuch ab, die ganz besonders reizvoll ist. Wie heißt das immer so schön? Der deutsche USA-Urlauber fährt statistisch nach New York, nach Florida, nach Kalifornien. Schade, denn so kommen viele deutsche Touristen erst viel später in die Metropole am Michigansee, obwohl sich gerade Chicago ganz besonders lohnt. Die größte Stadt des Bundesstaats Illinois ist gleichzeitig auch die drittgrößte Stadt der USA. Sie liegt an einem See, der eigentlich eher ein Binnenmeer ist. Sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich und heißt deshalb Second City, denn das große Feuer vom 8. Oktober 1871 hätte Chicago beinahe ausgelöscht. 4 Quadratkilometer des Innenstadtbereichs waren nach 2 Tagen zerstört. 18.000 Gebäude niedergebrannt, 100.000 Menschen obdachlos. Aber die Chicagoans bauten ihre Stadt wieder auf. Die Second City war geboren. Und damit kommen wir zum zweiten Beinamen, City of the Big Shoulders. Das soll symbolisieren, dass die Menschen dieser Stadt ein breites Kreuz haben. Probleme, wir werden sie schon lösen, heißt das Motto von jeher. Was macht Chicago noch aus? Musik, ganz klar. Als selbsternannte Weltstadt von Jazz und Blues hat man einiges zu bieten. Multikulti. Durch die vielen Einwanderer bildeten sich Stadtviertel der unterschiedlichsten Nationalitäten. Deutsche, Polen, Skandinavier und vor allem Italiener haben Chicago mitgeprägt. Und mit letzteren sind wir dann auch schon bei den Standardlegenden. Al Capone, Mafia, Pizza. Sie werden es hören in den Eindrücken über Chicago.
Summer's hot, winter's cold, and spring and fall, you really just never know what you're gonna get.
Chicago, Chicago, that toddling town.
Windy City denken immer alle, das liegt daran, dass hier so windig ist. Das kommt von 1893, als man sich um die Weltausstellung bewarb gegen New York und das gewonnen hat und dann natürlich darüber angegeben hat. Und dann haben die New Yorker gesagt, die von Windy City.
Das Schöne an Amerika ist, es wird nicht so viel Wert gelegt auf Kleidung. Man kommt, wie man sich wohlfühlt.
Und sie träumt von Chicago.
Er muss natürlich wissen, dass ein Hotdog ohne Ketchup zu essen ist.
Time we say jazz and blues. Why is it called jazz, blues and beyond? Why is it blues, jazz and beyond?
Second City, hier ist nicht Second City, weil das die zweitgrößte Stadt Amerikas ist, das ist die drittgrößte. Es ist Second City, weil die Stadt wiedererboren wurde wie Phönix aus der Asche. The Cubs or the White Sox, Baseball, City of the Big Shoulders. Was immer ist, lass es kommen. Wir können mit jedem, was auf uns zukommt, umgehen. Ja?
Chicago. Chicago, that toddling town, das steht für schwankend bei Frankie Boy Sinatra, sicher nicht ganz aus der Luft gegriffen. Selbstredend wird es auch uns nicht gelingen, die komplette Stadt vorzustellen. Deshalb werden wir uns auf Highlights beschränken müssen. Aber so etwas wie einen Rundgang durch das Zentrum werden wir natürlich machen. Das geht wahlweise mehr oder weniger gut mit Reiseführer, Stadtplan, Städte-App. Viel besser aber funktioniert es, wenn man den Dienst eines Chicago Greeters in Anspruch nimmt. Ein super Service und dazu noch kostenfrei. Allerdings sollte man sich einige Tage oder Wochen vor der Reise im Internet anmelden. Treffpunkt Tourist Information im Chicago Cultural Center in der Randolph Street. Dort wartete auch mein Greeter, Bernhard K. Schmitz aus Düsseldorf. Also korrekterweise aus Chicago, denn hier lebt er seit über 15 Jahren.
Man kann ganz normal online gehen, chicagogreeter.com, um einen Greeter bitten. Dann sagt man, was man gerne haben möchte, ja, wo man hin möchte und wann. Und dadurch kommt man dann auf eine Liste auf unserer Seite. Und dann wähle ich den aus und dann wird mir dazugeteilt, ja.
Der Knüller dabei, man kriegt eine 2- bis 4-stündige Tour nach Wahl, ganz individuell, und das Ganze ist auch noch kostenfrei. Große Freude also und ran an das Zentrum von Chicago, sagt Bernhard und stiefelt mit mir los. Das, worauf wir alle stolz sind, ist der See.
Wir haben 30 Kilometer Seefront, wo man bis auf 2 Straßen hier am Navy Pier nur von Park zu Park unterwegs ist. Ist wunderschön.
Nun ist der See aber nicht irgendein See, denn...
Das ist ja hier nicht nur ein See, das ist ein Binnenmeer. Ungefähr 190 Kilometer breit, 450 Kilometer lang. Wenn man im Flugzeug in der Mitte vom See ist, sieht man keine Seite.
Da hinzukommen und zur Hauptattraktion am See, dem Millennium Park, unterqueren wir jetzt erst einmal die südliche Hauptader der Michigan Avenue. Man merke, Chicago ist mehrstöckig.
Der Millennium Park ist nichts anderes als das Dach einer Parkgarage. Wenn man rumläuft, denkt man, man ist am Boden, man ist nicht. Wir haben ein komplettes Autosystem unten drunter. Der Wecker Drive hier am River, der ist doppelstöckig. Nach Osten hin ist er 3-stöckig. Ja? Man fährt unten drunter oder drüber.
Drunter und drüber geht es hier mitunter, wenn Filmregisseure einfallen. Die unterirdischen Straßen wurden im Batman-Film genutzt und die wilde Verfolgungsjagd der Blues Brothers wurde auch hier gedreht. Oben drüber herrscht Idylle. Der Millennium Park ist zwar nicht zur Jahrtausendwende fertig geworden, sondern erst 4 Jahre später. Das tut der Begeisterung aber keinen Abbruch. Insbesondere Musikfreunde sind fasziniert vom Pritzker Pavilion. Was niedlich klingt, ist gigantisch.
Wir haben hier so etwa 4000 Sitzplätze. Das größte Konzert, was ich hier gesehen habe, war, als Riccardo Muti hier hinkam als Musikdirektor, hatte er erbeten, sein erstes Konzert hier frei zu machen. Da waren 25.000 Leute hier. Das ist ja die absolute Liebesbeziehung zwischen dem Chicago Orchester und Riccardo Muti hier.
Aber nicht nur Klassik, sondern auch Folk, Jazz und Blues wird ständig geboten auf der Open-Air-Bühne. Hauptanziehungspunkt der Touristen ist allerdings ein Kunstwerk namens Cloud Gate, also Wolkentor. Volkstümlich heißt die Riesenplastik aber nur The Bean, die Bohne.
Es ist wunderschön. Es ist auch für mich faszinierend. Es besteht aus 164 Einzelteilen. Es hätte 7 Millionen kosten sollen, es wurden 23 Millionen. Das Problem war, dass man die ganzen Platten ausbalancieren musste, egalisieren musste, dass das eine egale Fläche wurde. Ja? Die Idee dafür ist ein Quicksilbertropfen.
Zurück über die Michigan Avenue und rein in den Loop. Der heißt so, weil das Zentrum mit Stadtverwaltung und vielen weiteren alten und neuen, großen und kleinen Gebäuden quasi in einem Kreis von der Hochbahn durchzogen wird.
Ich wohne schon... Seitdem ich hier bin, direkt neben der Hochbahn. Erst im Norden und jetzt hier im Süden. Das ist Gewohnungssache. Man hält dann wie jetzt mal eben eine Minute den Mund, ja, und dann geht's dann weiter. Das ist halt so.
Und so war ich mit Bernhard fast 4 Stunden unterwegs. Zu Fuß und zwischen den Attraktionen Chicagos. Zur Nachahmung empfohlen. Er freut sich, wenn Sie ihn nachfragen. Und er hat mir natürlich in diesen 4 Stunden noch mehr gezeigt. Im Loop, da steht auch das Gebäude der Stadtverwaltung und davor einfach mal eine nette Picasso-Skulptur. Ja, auch mit Kunst hat man es in der Stadt am Michigansee. Das Chicago Arts Institute spricht da für sich. Gegenüber auf der South Michigan Avenue findet sich dann auch gleich das Symphony Center, der eigentlichen Heimat des Chicago Symphony Orchestras und dessen gegenwärtigem Chef Riccardo Muti. Musikalisch weltberühmt wurde die Stadt aber durch den Jazz. Es gibt zwar viele Ecken in der Welt, wo Jazz gespielt wird, aber mal rein historisch gesehen gibt es nur zwei Städte, die sich mit dem Jazz wirklich schmücken können. Das sind ihr sogenannter Geburtsort New Orleans und natürlich Chicago. Dorthin zog es viele schwarze Jazzmusiker in den 1920er und 30er Jahren. Die Jazzszene formierte sich in der South Side, dem Süden Chicagos. Im Stadtteil Brownsville lebten viele Afroamerikaner und folglich auch viele Jazzmusiker. Es gab unzählige Jazzclubs, von denen einige sogar bis heute überlebt haben. Aber was macht denn nun die Verbindung von Jazz und Chicago aus? Das weiß niemand besser als Lauren Deutsch, die Chefin des Jazz Institutes of Chicago.
Chicago is being the centralizing force for the music, which then really spread all over the country and then all over the world.
In Chicago sammelten sich die Kräfte und von hier aus verbreitete sich der Jazz erst über das Land und dann über die ganze Welt. Das Treffen mit Lauren Deutsch ist wie eine Vorlesung in Sachen Musikgeschichte. Nichts, was sie nicht weiß über den Jazz, der von Chicago aus in die ganze Welt ging. Große Stars des Jazz wurden durch die Stadt berühmt und große Kneipen ziehen auch heute noch internationale Musiker, zwar nicht an die Wiege, aber ans Kinderbett der Jazzmusik. Das alles, so Lauren, vor dem Hintergrund der Rassentrennung.
Die Realität der Rassentrennung und der wirtschaftlichen Situation hat ganz klar die Musik beeinflusst. Jazz und Blues erreichte Chicago mit den arbeitssuchenden Afroamerikanern, die ihre Musik aus dem Süden mitbrachten. Durch die Musik wurde es eine besondere Form der Rassentrennung, deren Gefühle und Lebenserfahrung gerade Jazz gut ausdrückt.
Die ersten kamen und holten Verwandte, Bekannte und Freunde nach. Darunter auch arme Schlucker, die zu Stars werden sollen.
Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Der berühmteste, der hierher kam, war Louis Armstrong. Er kam mit dem Zug aus dem Süden auf Bitte seines Mentors King Oliver. Er wusste, dass Armstrong musikalisch an der Klippe stand zu einer neuen Form des Jazz. Lustig, wenn man heute denkt, dass seine Musik sehr konservativ ist. Damals war sie revolutionär.
It's funny because we look at Louis Armstrong's music as being very traditional. But in that moment of time, it was revolutionary.
Der Jazz war schnell in Chicago angekommen und trotz aller Berührungsängste sorgte er für Aufsehen und Neugierde. Lauren Deutsch.
Eine Menge junger weißer Musiker machte sich auf in den Süden von Chicago, um die Big Bands zu hören. Jugendliche wie Benny Goodman oder Gene Krupa schlichen sich abends zu Hause weg, um rauszufinden, was da in einem anderen Teil der Stadt passierte.
Und sie blieben nicht lange Zaungäste.
Swing wurde zu der populären Musik in den USA. Hier lebten viele populäre Künstler. Benny Goodman ist vielleicht der bekannteste. Aber auch Fletcher Henderson, ein afroamerikanischer Big Band Leiter, hatte großen Einfluss auf die Musik dieser Zeit.
This is
a song with my own kind of feel for it.
Und was geht heute in Sachen Jazz? Neben unseren Festivals, sagt Lauren, gibt es drei Clubs, die ich jedem ans Herz lege.
Jazz Showcase präsentiert amerikanischen und lokalen Jazz, einfach zu finden in der Innenstadt. Ein weiterer Club in Downtown ist Andy's Bar und Grill. Und im Norden der Stadt gibt es einen berühmten Club mit Namen Green Mill Lounge. Das ist der älteste noch existierende Jazzclub der Stadt, ideal, um Chicago zu inhalieren und seine Musik.
So good place to get a taste of Chicago itself and also of Chicago's music.
Im Übrigen, alle Jazz-Locations sind sehens- und vor allem hörenswert. Am Wochenende sollte man allerdings rechtzeitig einen Tisch oder Stuhl reservieren, denn die Lokale sind ziemlich beliebt. Zudem lassen sich bei Andys zum Beispiel Abendessen und Show gut kombinieren. Musik wird eben gern genommen. Damit wären wir dann auch schon beim nächsten Alleinstellungsmerkmal der Stadt, dem Blues. Ja, auch der kommt aus dem Süden. Ja, auch der Blues ist in erster Linie schwarz. Und ja, genauso wie der Jazz hat der Blues seine Heimat in Chicago gefunden.
Can you hear the whistle of the train? standing on the platform. All aboard, all aboard, called the conductor. They were headed from the south, coming north.
Der Süden der Stadt war die Anlaufstelle und so zogen die Afroamerikaner in Bronzeville ein. Die weiße, reichere Bevölkerung flüchtete aus den zum Ende des 19. Jahrhunderts gebauten Villen, weil sie die einfachen Unterkünfte störten. Ganz nebenbei, Schwarze, die zu Geld kamen, lebten später dort. Louis Armstrong hatte da sein Haus, genauso wie dieser Herr.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
Der Kettenraucher mit der sanften Stimme, Nat King Cole. Mit Blues hatte er nicht viel zu tun, aber er war ein glänzender Jazzpianist. Wie auch immer, der alte Streit, was denn eher da war, was wichtiger, Jazz oder Blues, wird wohl niemand beantworten können. Beide Genres leben auch prima nebeneinander und werden auch weiterleben. In Brownsville jedenfalls versammelte sich die Musikszene. Auch wenn man ihr im Stadtteil heute inzwischen fast den Garaus gemacht hat, die schweren Zeiten hatte der Blues in den 1960er und 70er Jahren. Da hatten es die Bluesmusiker richtig schwer. Auch der Mann, der damals seine Karriere begann und den ich kennenlernen durfte, Billy Branch.
Billy, come on in and tell the folks something about the blues. Billy!
Billy Branch once again.
Ich bin Billy Branch. Meine Band heißt Die Söhne des Blues. Unser Gründungsjahr war 1977 und unser erstes Engagement hatten wir beim Jazzfestival in Berlin. Wir waren damals die Antwort auf die Frage, gibt es eigentlich noch junge schwarze Menschen, die Blues spielen?
Damals in Berlin. Billy lacht. Damals in Berlin haben wir unsere Musik wieder auferstehen lassen und seitdem habe ich den Blues. Und das kann nicht jeder Musikstil behaupten.
Hey, du kannst nicht sagen, ich habe den Jazz, ich habe den Hip-Hop oder ich habe den Rock'n'Roll. Aber du kannst sagen, ich habe den Blues. Ich denke, Blues ist die kraftvollste Musik auf unserem Planeten und die universellste.
Billy Branch lebt den Blues, wie viele seiner Kollegen. Und Chicago lebt den Blues an vielen Plätzen. Anlaufadresse Nummer 1, Buddy Guy's Legends im sogenannten südlichen Loop. Neben Inhaber und Blueslegende Buddy Guy, der mit über 80 immer noch auftritt, waren hier alle Größen zu Gast. Von B.B. King über Eric Clapton bis zu den Rolling Stones. Denn, wie sagt Billy Branch, ohne die Schützenhilfe der britischen Rock'n'Roller hätte der Blues nicht überlebt. Spricht's und greift zu seinem Instrument, der Blues Harp, einer seiner vielen Harmonikas.
Play a little blues, if you want to clap along, you can.
Billy Branch ist auch schon über 60, aber er lebt den Blues, er vermittelt den Blues in Schulen und er animiert zum Blues. Erst lernen alle 4 Zeilen Text, dann wird improvisiert. Und schon ist er fertig, der Chicago Blues.
I didn't do my homework today. And I can't go out to play. Everybody say it.
I didn't do my homework today. And I can't go out to play.
Then we say it again. I feel so bad.
I feel so bad.
Just like a ball game on a rainy day.
Just like a ball game on a rainy day.
Okay, and that's how you write a blues.
Chicago ist heute unser Ziel im deutschen Reiseradio und jetzt müssen wir mal verschnaufen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt man ja immer so schön. Also schlemmen wir uns mal durch den Tag. Start, ganz klar, beim Frühstück. Und da gibt es mit dem State and Lake im Witt Hotel im Loop, und zwar genau an der Ecke State und Lake Street, eine besonders gesunde Adresse. Denn Eier mit Speck, das kann jeder.
We made some beautiful house-made muffins. There were four different types that you had.
Ihr hattet da vier verschiedene Sorten Muffins. Dann gab es einen Smoothie aus Farmäpfeln mit Joghurt und Honig von unseren eigenen Bienenstöcken, gefolgt von einem Hüttenkäse-Parfum mit Avocado und Kürbiskernen. Dann ein Omelette aus Eiweiß gefüllt mit Grünkohl, Zucchini und Ziegenkäse. Alles sehr gesund und kostet zusammen $22.
Damit ist man gut gerüstet für diverse Abenteuer. Museum of Science vielleicht, Arts Institute oder auch das Shedd Aquarium. Es gibt viel zu sehen und schon ist Lunchzeit. Da geht der Hotdog aus der Hand, aber ganz wichtig, meinte Bernhard Schmitz, mein Chicago-Greeter.
Er muss natürlich wissen, dass ein Hotdog ohne Ketchup zu essen ist, ja, Chicago-Art.
Oder wer Richtung Deutsches Viertel mit der Hochbahn gefahren ist, kann bei Meyers Delikatessen zuschlagen. Echt deutsch.
Traditionelle Sachen aus Deutschland. Limburger Käse zum Beispiel. Wir haben unterschiedliche Liköre, Schnaps, Obstbrände, Jagertee. Und die Leute lieben Leberkäse, Weißwurst, Gelbwurst und die langen, schmalen Wiener.
Leberkäse frisch vom Leib und ein deutsches Weizen vom Fass im benachbarten Chicago Brewhouse. Danach vielleicht ein paar CDs oder Platten kaufen im Jazz Record Mart in der Illinois Street und einkaufen auf dem Magnificent Mile. Hochhausbesichtigung, wahlweise Hancock oder Willis Tower. Irgendwann kommt der Hunger schon wieder. Und abends hat man dann die Qual der Wahl. Wer günstig wohnt, könnte ja mal richtig schick essen gehen. Erste Adresse, eines der drei feinen Restaurants im Peninsula Hotel, fast direkt am Water Tower. Und für etwas Leckeres im Michelin-besternten Restaurant in der Lobby, dem asiatischen Lokal oder dem französischen Bistro bezahlt man weit weniger als gedacht, sagt der deutsche Küchenchef Mike Werle.
Wenn Sie zwei Gänge essen mit einem Salat und einem schönen Hauptgang in der Lobby bei unserem Ein-Stern-Michelin-Restaurant, werden Sie so 60 US-Dollar zahlen. Dimsams würde sagen 30 US-Dollar. Unsere Gäste im Pierre Gourmet unten, unserem Bistro, wir haben 90% Gäste von Chicago, Einheimische. Und wir wollen die Gäste nicht abschrecken mit Preisen, sondern wir wollen die Gäste hier haben.
Wenngleich Qualität natürlich nicht verschenkt werden kann. Wer es typisch und günstig haben will, der schaut sich nach einem der vielen Pizzerien um. Dabei hat Chicago seine eigene Pizzakreation, die Deep Dish Pizza. Maggie Lindberg arbeitet für den Erfinder Lou Malnati und erklärt den Unterschied.
Deep Dish Pizza unterscheidet sich stark von der traditionellen Pizza. Traditionell gibt's den Teig, dann die Tomatensauce, die Auflagen und dann den Käse. Wir machen das anders. Erst Teig in eine höhere Form, dann der Käse und dann die Auflagen und die Soße. Also mehr oder weniger umgedreht.
Was etwas ausgeflippt klingt, wurde vor langer Zeit geboren und von Familie Malnati so erfolgreich vermarktet, dass sie heute immerhin 37 Pizzerien im Großraum Chicago betreiben. Der Anfang war, wie so oft in Amerika, ein bescheidener.
Well, Deep Dish Pizza was created here in Chicago.
Die Deep Dish Pizza wurde hier in Chicago erfunden, von Familie Malnardi, eigentlich aus Varese in Italien. Lou kam als Kind hierher. Er und sein Vater arbeiteten in der Pizzeria Uno in der Innenstadt und dort erfanden sie das Rezept.
Maggie sagt, Familienpizza für vier Personen plus Getränke und Salat macht rund 25 bis 30 Dollar. Und danach ist man satt, glücklich und verliebt. In Chicago und in die Deep Dish Pizza. Kulinarisch-historisch wäre vielleicht noch anzumerken, dass man, glaube ich, nirgendwo auf der Welt bessere Steaks bekommt. Das wiederum hat mit der uralten Tradition der Schlachthöfe zu tun. Die gibt es zwar längst nicht mehr, aber Chicago war die Stadt im Mittleren Westen, in der riesige Viehherden zusammengetrieben wurden, um sie in den Schlachthöfen zu verarbeiten. Zu meiner Verteidigung kann ich jetzt eigentlich nur noch anmerken, dass es zu Beginn unseres kulinarischen Rundgangs ein vegetarisches Frühstücksmenü gab. Eins eint aber die Amis wieder. Das ist der Hang zum Baseball. Chicago wiederum spaltet sich dabei in White Sox-Fans und Cubs-Fans. Letztere haben ihre Spielstätte auf der Northside im Wrigley Field. Das ist eines der ältesten Baseballstadions des Landes und feierte im letzten Jahr sein 100-jähriges. Aber gleich ob Cubs oder Sox, Baseball muss man gesehen haben. Auch wenn das hohe Anforderungen an Europäer stellt.
Das Wichtigste ist, dass du deine Leute um die Spielmale rumkriegst. Das Spiel besteht aus 9 Innings. Jedes Inning hat 3 Outs. Hilft dir das? Ganz wichtig beim Baseball ist, dass du Leute dabei hast, die Bier holen gehen. Weil beim Baseball musst du Bier trinken.
You have to drink beer with baseball.
Ja. Bier ist wichtig, der Rest bleibt verborgen. Versuch Nummer 2, vielleicht kann es mir ja ein weiblicher Cubs-Fan erklären.
There are two teams.
Also zwei Teams, eins im Zentrum, eins im Außenfeld. Das Innenteam hat die Chance, durch Ballfangen seine Leute um die Male herumzuschicken. 3 Male auf der Strecke, das vierte ist dein Home Run. Das musst du schaffen, bevor das Außenteam 3 Strikes erzielt. Etwas verwirrend, oder?
It's a little confusing.
Ja, kann man einfach mal so sagen. Kapiert habe ich noch nichts, aber vielleicht geht's ja auch gar nicht um den Sport. Oder vielleicht doch?
Baseball? Amerikas beliebteste Freizeitbeschäftigung. Überhaupt, Baseball und Apfelkuchen. Das macht Amerika aus.
Apfelkuchen, genauer Apple Pie und Baseball. Das ist die Essenz der Vereinigten Staaten. Ich hoffe, er hat Hamburger und Hotdogs nicht vergessen. Die heißen Hunde sind übrigens ganz wichtig beim Baseball. Und bei aller Kauffreude, vor der 7. Spielrunde sollte man den Mund frei haben.
9 Innings werden gespielt. Und vor dem 7. Inning in jedem Stadion stehen die Leute auf und singen ein Lied. Es heißt, nimm mich mit zum Baseballspiel.
Ist ohnehin alles eher eine große Party. Der sportlich orientierte Baseballfan möge mir das verzeihen, aber warum geht Mann und Frau zum Baseball?
Das weißt du doch. Ich gehe ins Stadion wegen der netten Gesellschaft und einem guten Bier. Deswegen bin ich hier.
That's why I'm here.
Das beruhigt. Kann ich also jetzt auch sagen, ich bin Baseball-Fan. Keine Ahnung, aber es gibt prima Hotdogs, lecker Bier und die Stimmung ist prima. Immerhin, die Party ist garantiert, zumal wenn man genügend Bier hat. Die heimische Brauerei Goose Island produziert ein sehr ordentliches Weizenbier im Stadion. Allerdings in Dosen. Was sollte man noch über Chicago und den berechtigten Eigensinn seiner Bewohner wissen? Der Sears Tower zum Beispiel war 25 Jahre lang bis 1997 das höchste Gebäude der Welt. Heute heißt der 442 Meter hohe Turm mit Antenne übrigens 527 Meter Willis Tower, nachdem die englische Versicherungsfirma Willis Group Holdings nicht nur 13.000 Quadratmeter Bürofläche gemietet hatte, sondern auch noch die 2003 ausgelaufenen Namensrechte erwarb. Der Chicagoer sagt aber weiterhin Sears Tower, genauso wie er sein altes Traditionskaufhaus Marshall Fields nennt, obwohl dieses längst vom Multi Macy's übernommen wurde. Im Übrigen geht er dort natürlich nicht mehr einkaufen. Wie auch immer, Chicago ist eine Reise wert. Die Hotels sind meistens nicht ganz billig, wenn man im Zentrum wohnen möchte, aber dafür bewegt man sich mitten im Leben. Chicago ist von Deutschland aus gut erreichbar. Es gibt direkte Flugverbindungen mit Lufthansa, United Airlines und American Airlines sowie Air Berlin. Das wahlweise ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin. Von Zürich aus unterhält Swiss eine Verbindung und Austrian Airlines fliegt ab Wien nach Chicago. Flugzeit in der Regel so zwischen 8 und 9 Stunden. Zeitverschiebung zu Deutschland -7 Stunden, denn in Chicago gilt die Central Time. Infos zur Stadt natürlich im Internet unter choosechicago.com/de. Beachten muss man noch die Einreiseregelungen in die Vereinigten Staaten, Reisepass plus kostenpflichtige Anmeldung über das System ESTA. Mietwagen sind in der Stadt nicht empfehlenswert. Zum einen bietet die CTA, also die Chicago Transit Authority, günstige Tagestickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. Zum anderen schlägt das Parken gerne mal mit $20 pro Stunde bzw. $50 pro Nacht zu Buche. Empfehlenswert für Besichtigungen ist zudem der Chicago City Pass, den man in der Stadt kaufen kann. Und damit kann es eigentlich losgehen nach dem Prinzip Choose Chicago und du erlebst Besonderes. Zum Schluss der Verweis auf nächste Woche. Da tummeln wir uns an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern und dort wiederum in Warnemünde. dem Seebad der Hansestadt Rostock. Danke fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter.